Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Banner am Mikrofon. Herzlich willkommen. In der Eisen-, Stahl-, Zement- oder auch Chemieindustrie fallen Unmengen an CO2 an. 30 Anlagen hierzulande sind allein für ein Drittel des Kohlendioxidausstoßes in der Industrie verantwortlich. Welche das sind und was der Emissionshandel bringt und ob diese langsam sauberer werden, das hören wir gleich. Beginnen wollen wir aber mit Apple und der Datenbrille, die der Technikkonzern gestern Abend vorgestellt hat. Seit langem mal wieder ein komplett neues Produkt. Es sieht aus wie eine Hightech-Skibrille, mit der sich zwischen verschiedenen Welten hin und her tauchen lässt, und es ist ziemlich teuer. Apple steigt damit in den Markt der VR-Brillen ein, in dem es bisher noch vergleichsweise wenig zu verdienen gibt. Warum, das hören wir gleich, aber zunächst berichtet Nils Dams von der jährlichen Entwicklerkonferenz am Apple-Firmensitz in Cupertino.
Kurz vor 10 vormittags in Cupertino, Apple-Chef Tim Cook kommt auf die Bühne und legt die Latte selbst sehr hoch.
This is going to be an historic day.
Ein historischer Tag werde das. Aus rund 60 Ländern sind App-Entwickler nach Cupertino gekommen. Erst werden neue Laptop-Varianten, ein Update des Handy-Betriebssystems iOS oder neue Feature angekündigt. Nach 82 Minuten sagt Cook aber dann den Satz, auf den hier alle warten.
We do have one more thing.
Eine Sache hätten wir da noch. Computer, Smartphones, Tablets oder Laptops, davon gab es in den letzten Jahren zwar immer wieder Updates. Seit der Apple Watch 2014 gab es aber kein wirklich neues Gerät mehr. Das soll sich jetzt ändern. Apple Vision Pro heißt die neue Mixed Reality Brille.
This will touch all aspects of life as well.
Sie wird alle Bereiche des Lebens berühren, sagt Apple-Chef Tim Cook nach der Präsentation der ARD. Es vermische das digitale und physische Leben. Sie funktioniert in zwei Varianten. In der ersten sehen die Nutzer die reale Welt, in der sie gerade sind. Sie wird von Kameras eingefangen und auf Displays in der Brille gezeigt. Digital werden aber Zusatzinformationen eingeblendet. Wer die Brille trägt und im Wohnzimmer sitzt, sieht auch das Wohnzimmer. Dazu werden aber zum Beispiel Apps angezeigt, die man auch schon von Smartphones kennt. Für Videotelefonie zum Beispiel. Die zweite Variante ist die vollständige virtuelle Welt, die Virtual Reality. Darin lassen sich Filme anschauen oder Computerspiele spielen. Nutzer entscheiden sich mittels Drehknopf auf der Brille, ob sie die wahre Umgebung zeigen soll oder die virtuelle Welt. Gesteuert wird die Brille mit Blicken, Fingern oder der Stimme. Sagt Tim Cook. Wer zum Beispiel eine App öffnen will, tippt Daumen und Zeigefinger zusammen. Das ist dann sozusagen ein Klick. Wie gut das alles funktioniert, können wir nicht testen. Der Preis ist überraschend hoch. $3,500 soll sie in den USA kosten und Anfang des nächsten Jahres in die Läden kommen. Wann die Brille in Deutschland verkauft wird, ist noch nicht bekannt. Auch Konkurrent und Marktführer Meta hat letzte Woche eine neue Mixed Reality Brille angekündigt. Preis 570 Euro. Laut Marktforschern wurden im letzten Jahr weltweit insgesamt nur rund 8 Millionen dieser Brillen verkauft. Sie sind bisher vor allem für Gamer interessant. Zum Vergleich, allein Apple verkauft jährlich rund 200 Millionen iPhones. Das ist Apples wichtigstes Produkt. Um davon unabhängiger zu werden, wird das Servicegeschäft immer wichtiger. Über die neue Apple-Brille soll eine neue Plattform entstehen, neue Anwendungen sollen verkauft werden. Speziell für die Brille angepasste Filme oder Fitnessprogramme. Man soll keine Basketballspiele mehr anschauen, sondern sozusagen mit auf dem Feld stehen. Aber wird das funktionieren? Ist diese Brille das nächste große Ding? Die Tech-Journalisten in Cupertino sind skeptisch.
I think even Tim Cook probably isn't sure about this technology.
Ich glaube, nicht mal Tim Cook selbst ist sich so ganz sicher bei dieser Technologie, sagt James Clayton von der BBC. Aber Apple muss sich eben immer wieder neu erfinden. Die Brille könnte das iPhone ersetzen oder es wird ein großer Flop. Malte Kirchner berichtet für das Computermagazin Heise.
Naja, das große Fragezeichen ist für mich, ob man so eine Brille tatsächlich im Alltag ständig tragen möchte.
Denn bisher hat es noch niemand geschafft, allen die Notwendigkeit dieser Brillen klarzumachen. Ob das wirklich
an historic day
war, wird sich erst noch zeigen.
Sagt Nils Dams, der sich die Produkteshow von Apple in Cupertino angesehen hat. Und diese Frage, ob Apple mit dieser neuen Brille nun tatsächlich auch wieder den Markt umkrempeln kann, wie mit dem iPhone zum Beispiel damals, die wollen wir jetzt vertiefen mit unserem Börsenreporter Samir Ibrahim im Frankfurter Börsensaal. Und dazu haben Sie mit einem Experten gesprochen vor der Sendung.
Jo, mit Roland Fiege, das ist ein unabhängiger Digitalexperte, den wir immer gerne dazu holen. Er hat die Show auch verfolgt. Das ist ein Kenner von Apple, Microsoft, Meta und Co. Und es geht ja da auch immer darum, dass man mit all dem, was diese Firmen da neu entwickeln und auf den Markt bringen, am Ende ja wirklich Geld verdienen muss. Und ihn habe ich eingangs gefragt, wir haben ja den Preis gerade schon gehört, $3,500, wer so eine Brille kaufen soll. Zu dem Preis gäbe es ja immerhin 7 Spielekonsolen.
Ja, also das ist natürlich ein happiger Preis. Das ist jetzt nichts, was man in Kinderzimmern oder sagen wir unter den Weihnachtsbaum legt. Die Demo hat ja aber auch gezeigt, dass Apple eine professionelle Nutzerschaft dort sieht. Das ist natürlich sehr attraktiv für Menschen eben, ich sage mal, Konstruktion, Architektur, alle, die mit Modellen arbeiten, Automotive-Bereich. Also für eine professionelle Anwendung sehe ich das als einen sehr guten Invest und auch einen nicht so übertriebenen Preispunkt.
Ist das der große neue Wurf, den Apple da präsentiert hat, das revolutionäre Produkt, wie Tim Cook gesagt hat?
Alle haben ja jetzt schon, ich sage mal, 10 Jahre auf den neuen großen Wurf in puncto Hardware gewartet. Ich glaube, was diese Brille so elegant macht, ist diese wirkliche nahtlose Verschmelzung und dass sie natürlich mehrere Geräte in einem kombiniert. Also sie kombiniert eigentlich einen Computer, sie kombiniert Bildschirmfunktionalität, also man braucht jetzt dann weniger Bildschirme. Und ich glaube, diese nahtlose Kombination mit Anwendungen und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, das honoriert die Börse, weil man eben sieht, das ist nicht nur für solche Spielereien wie jetzt Metaverse, sondern das hat durchaus sehr viel professionelle Kapazität, ja.
Die Facebook-Mutter Meta hat ja vorige Woche schon vorgelegt, mit nicht ganz so viel Tamtam, die Meta Quest 3 kommt, so hieß es im Blog-Einträgen. Ist das jetzt der neue Wettlauf bei der Hardware? Zuletzt wurde ja vor allem an der Software gefeilt.
Ja, also ich meine, jeder arbeitet an einem Formfaktor, der eine Akzeptanz bei der Nutzerschaft natürlich mit sich bringt. Und da muss man sagen, da ist natürlich Apple, was Design angeht, schon immer einfach perfekt und auch sehr, sehr gut. Natürlich sieht man sehr, sehr komisch aus, wenn man so eine Brille auf hat, also auch die von Apple. Aber ich denke, der Hauptunterschied liegt in der, dass man es Apple eher abnimmt, im professionellen Bereich Fuß zu fassen und dort Kunden zu gewinnen und dass man Meta eher in diese Spiele- und Spielerei-Ecke packt. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied.
Nun ist es aber so, dass Kritiker sagen, der Hype um virtuelle Welten, der ist zuletzt abgeflaut. Meta hat das auch zu spüren bekommen. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um so eine auch noch recht teure Brille vorzustellen?
Ja, es ist immer eine Frage, was traut man so einer Firma zu? Und sagen wir mal, Meta, vormals Facebook, traut man natürlich zu in dem Bereich soziale Netzwerke und schöne Bildchen und auch in die Virtualisierung von solchen sozialen Netzwerken. Aber wir haben ja auch gesehen, dass dort der Run auf diese Brillen und die Nutzeradaption dort sehr, sehr verhalten war, immer noch. Und man muss ja auch sehen, dass Meta sehr, sehr viele Menschen entlassen hat in den letzten Monaten, was natürlich die Börse wieder einerseits honoriert hat und dann auch einen größeren Schwerpunkt wieder Richtung KI auch packt, weil sie sehen, dass ihnen dort dank OpenAI mit Microsoft bzw. Google mit Bard und auch Nvidia, was ein Hardwarehersteller ist, dort die Fälle davon schwimmen. Also ich habe den Eindruck, dass Facebook so ein bisschen umschwenkt, weg von vielen Milliarden versenkten Dollar im Metaverse hin Richtung KI und Apple dort die Führung übernimmt im Bereich virtuelle Brillen und VR.
Sagt Digitalexperte Roland Fiege.
Ja, hat denn der Apple-Aktienkurs reagiert auf die Produktevorstellung gestern?
Naja, er hat zwischendurch kurz zulegen können insgesamt, aber schon gestern abgebröckelt. In der Nasdaq minus von fast 2% stand da am Ende auf der Tafel. Der Handel in Frankfurt hier, in Xetra, wurde das ja auch angeboten, ein Minus von aktuell 3%. Die Skepsis, die überwiegt halt aktuell. Die Aktie, muss man dazu sagen, ist aber im Vorfeld auch kräftig gestiegen.
Dann schauen wir mal auf den DAX heute. Da kamen ja heute Morgen schon recht pessimistische Zahlen vom Statistischen Bundesamt, was die Konjunktur angeht. Der Industrie, der brechen weiter die Aufträge weg. Das war ja so nicht erwartet worden, oder?
Nein, man hatte eigentlich mit einer Stabilisierung gerechnet. Insofern ist das natürlich ein Schlag in den Nacken gewesen. Dazu kam dann auch noch die Umfrage, die die KfW und das IFO-Institut zusammen machen mit der Stimmung im Mittelstand. Die könnte auch besser sein, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und hier hat dann Händler schon gesagt, ich darf das mal zitieren, es gibt langsam ein ungutes Gefühl bei der Konjunktur. Das mache sich jetzt hier breit. Kann man so bestätigen. Der DAX kommt auch nicht so richtig vom Fleck. Aktuell der Stand bei 15.939 Punkten. Das ist ein immerhin nur leichtes Minus von 0,2% oder 25 Punkte weniger als gestern.
Und der weltgrößte Chiphersteller TSMC hat Bedenken angemeldet, was die Investitionspläne in Dresden angeht. Reagiert der Infineon-Kurs darauf?
Ja, die Halbleiterbranche insgesamt. TSMC hat ja nicht nur Bedenken, was diese Investitionspläne angeht, verlauten lassen, sondern sich insgesamt einfach auch zum Geschäft geäußert. Und da gab es auch Branchenzahlen, die das unterfüttern. Es ist nämlich insgesamt weniger gelaufen, als man vorher gedacht hatte. Insgesamt also jetzt die Branche unter Druck. Infineon beispielsweise mit einem Minus von 0,5% kommt noch relativ glimpflich dabei weg.
Und es gibt viel Bewegung auf dem Markt für Kryptowährungen, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC nun Klage eingereicht hat gegen die Krypto-Plattform Binance und deren Gründer.
Ja, der Bitcoin unter 26.000 US-Dollar. Die Angst, das darf man mal so konstatieren, geht schlicht und ergreifend in der Gemeinde dort um, dass jetzt die Daumenschrauben angezogen werden. Stichwort natürlich Aufsicht und Kontrolle. Und wenn etwas gar nicht gern gesehen ist bei Krypto-Benutzern, dann sind das eben Aufsicht und Kontrolle.
Was macht der Euro?
Ja, stabil bei $1.0692.
Und dann schauen wir noch auf den Rentenmarkt.
Die Umlaufrendite bei 2,37%, etwas gesunken. Der Goldpreis hält sich bei 1.964 US-Dollar. Dort allerdings im Moment relativ viel Bewegung.
Börseninformationen waren das von Samir Ibrahim. Vielen Dank nach Frankfurt. Und wir schauen noch mal auf den Markt für Kryptowährungen, der in den vergangenen Monaten ja schon durch einige Skandale erschüttert wurde. Auch gegen Binance, der weltweit größten Handelsplattform, ermitteln die US-Behörden schon lange durch die Klage der Börsenaufsicht SEC. Eskaliert der Konflikt der US-Regulierer nun mit Binance? Aus Washington berichtet Katrin Brandt.
Die US-Börsenaufsicht spricht von einem Netz aus Täuschungen, Interessenskonflikten, Mangel an Offenlegung und bewusster Umgehung von Gesetzen, in das die Kryptobörse und ihr Chef Changpeng Zhao verstrickt seien. Die Klage gegen die größte Krypto-Plattform der Welt umfasst 13 Punkte. Unter anderem wird Binance vorgeworfen, das Handelsvolumen künstlich aufgebläht zu haben. Die Börse und ihr Chef Zhao hätten zudem die Vermögen ihrer Kunden heimlich und nach Belieben kontrolliert, umgeleitet und vermischt, heißt es. Binance habe mehrere Tochterfirmen in den USA gegründet, um mithilfe eines ausgeklügelten Systems Wertpapiergesetze zu umgehen. Binance kontrollierte bisher bis zu 70% des Handels mit Kryptowährungen und setzte voriges Jahr täglich 65 Milliarden Dollar um. Aber die Börse steht seit längerem unter Druck. Unter anderem das Justizministerium ermittelt, es geht um Geldwäsche und Verstoß gegen Sanktionen, so berichten US-Medien. Die juristischen Probleme von Binance dürften der Glaubwürdigkeit von Kryptowährungen weiter schaden. Im November war die Plattform FTX pleite gegangen. Ihr Gründer, Sam Bankman-Fried, wurde von den Bahamas aus an die USA ausgeliefert und wird hier wegen Betrugs angeklagt.
Aus Washington berichtete Katrin Brandt. Ab heute beginnt die neue Ära der Klimaschutzverträge. Das heißt, Firmen haben nun 2 Monate Zeit, Pläne für den grünen Umbau ihrer Produktion einzureichen, um später dann gegebenenfalls in den Genuss von Ausgleichszahlungen vom Bund zu kommen für die Transformationskosten. Der Hintergrund: ein großer Teil der CO2-Emissionen entsteht in der Industrie. Wo genau, das hat das Öko-Institut nun aufgelistet im Auftrag des WWF. Daniela Siebert über die sogenannten Dirty 30.
30 Industrieanlagen verursachten letztes Jahr 8% der Treibhausgasemissionen ganz Deutschlands, so eine der Kernbotschaften von WWF und Öko-Institut. Sie haben eine Rangliste der stärksten Emittenten im Industriesektor erstellt. Auf Platz 1 bis 13 finden sich ausschließlich Werke, die Stahl oder Eisen produzieren. Hauke Herrmann vom Öko-Institut.
Die größte Anlage steht in Duisburg. Da ist das größte Stahlwerk, das wir in Deutschland haben. Die zweitgrößte Anlage steht auch in Duisburg. Am überraschendsten für mich war, dass im Bereich Zement und Kalk eine Kalkanlage die höchsten Emittenten hat, das Werk Flandersbach aus Nordrhein-Westfalen.
Somit rangiert Rheinkalk auf Platz 14 vor dem Zementwerk Rüdersdorf auf Platz 16. Die beiden Duisburger Anlagen gehören zu ThyssenKrupp und Krupp Mannesmann. Papier- und Aluminiumproduktion sind zwar auch große Emittenten, haben es aber nicht auf die ersten 30 Plätze geschafft. Dafür aber auch Hersteller von Ammoniak und Ethylen. Für diese besondere Rangliste hat Hauke Herrmann im Auftrag des WWF die öffentlich zugänglichen Zahlen aus dem europäischen Emissionshandelssystem ausgewertet. Die Koordinaten sind also eigentlich bekannt. Warum hier trotzdem nochmal der Scheinwerfer draufgerichtet wird, begründet Viviane Radatz vom WWF.
Wir haben ja die Herausforderung, dass wir in allen Sektoren sehr viel schneller werden müssen beim Klimaschutz. Bei der Industrie, die ist der zweitgrößte Sektor in Deutschland. Und es ist natürlich besonders eklatant, dass auch hier in den letzten 10 Jahren eigentlich nahezu kein Fortschritt bei der Emissionsreduktion entstanden ist. Und deshalb wollen wir da einfach das Augenmerk jetzt auch mal drauf lenken.
Die Zahlen, die für Ihren heutigen Bericht ausgewertet wurden, decken den Zeitraum ab von 2013 bis Ende 2022. Da hat sich wenig verändert, bilanziert Hauke Herrmann.
Wir haben konsistente Daten ab 2013 vorliegen im Emissionshandel. Insbesondere bis zum Jahr 2021 können wir eigentlich kaum Emissionsminderungen beobachten. Erst durch die Produktionsrückgänge, durch die Energiekrise konnten die Emissionen gesenkt werden. Aber es ist jetzt natürlich nicht so sicher, ob im Jahr 2023 sich diese Emissionsminderungen fortsetzen werden. In der Vergangenheit waren die Preise im Emissionshandel ja noch nicht so hoch. Von daher ist es jetzt auch nicht überraschend, dass wir bisher noch nicht so viele Emissionsminderungen bei der Industrie sehen.
Für den WWF alles Gründe, der Bundesregierung Tempo zu machen. Dass die mitunter sogar kostenlosen Zertifikate im Emissionshandel erst ab 2034 so richtig Geld kosten sollen, stört Viviane Radatz zwar, doch an dieser Stellschraube setzen ihre Forderungen nicht an. Sie will Subventionen an Auflagen gekoppelt sehen. Die gerade erst von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vorgestellten Klimaschutzverträge für Unternehmen begrüßt die WWF-Vertreterin.
Diese Klimaschutzverträge sind definitiv ein Schritt, den wir brauchen. Und wir sind auch sehr froh, dass die jetzt beschlossen sind. Als wir die Studie schrieben, waren die ja noch nicht beschlossen. Und das ist definitiv in unserem Sinne, die Industrie über diese Klimaschutzverträge zu fördern. Was wir nicht gut finden, ist die Förderung von Anlagen für blauen Wasserstoff.
Die mit fossilen Brennstoffen arbeiten und das freigesetzte CO2 nicht in die Atmosphäre entlassen, sondern einlagern. Die Verwendung von Wasserstoff hält Viviane Radatz nur für eine Alternative, wenn er mit Hilfe erneuerbarer Energiequellen gewonnen wird. CO2-Abscheidung und Speicherung sollte nach Meinung des WWF Teil der Zukunftsstrategie sein, aber ausschließlich für solche Prozesse, die nicht klimafreundlicher verändert werden könnten. Solche Fälle gäbe es beispielsweise in der Zementindustrie. Alles in allem scheinen im Industriesektor noch viele ungehobene Schätze für den Klimaschutz zu warten. Die 30 Anlagen jedenfalls, die WWF und Öko-Institut heute ins Rampenlicht stellen, machen nach ihrer Rechnung zusammen 1/3 der Emissionen des Industriesektors aus.
Daniela Siebert über die CO2-intensive deutsche Industrie unter die Lupe genommen von WWF und Öko-Institut. Urlaubsgeld gibt es seit den 1960er Jahren und ursprünglich war es dazu gedacht, den Beschäftigten einen Jahresurlaub zu ermöglichen. Aktuell dürfte das Urlaubsgeld, das inzwischen nicht mal mehr die Hälfte aller Beschäftigten bekommt, einfach im Budget für alltägliche Ausgaben versickern bei derart hohen Preissteigerungsraten. Aber zumindest, so hat das Gewerkschafts nahe WSI-Institut festgestellt, gibt es etwas mehr. Mischa Erhardt mit den Details.
Nur knapp die Hälfte aller Beschäftigten, genauer 47%, kommt in den Genuss von Urlaubsgeld. Und ob man dazugehört oder nicht, hängt maßgeblich von einer Frage ab.
Also der große Unterschied, den wir beim Urlaubsgeld sehen, ist, dass mit Tarifvertrag die Chancen deutlich besser stehen. Da haben wir so 3/4 der Tarifbeschäftigten, die Urlaubsgeld bekommen. Wenn man an einem Betrieb arbeitet, wo kein Tarifvertrag gilt, sind die Chancen deutlich schlechter. Gut ein Drittel bekommt dann Urlaubsgeld.
Sagt Malte Lübker. Er ist verantwortlich für lohnspiegel.de, einer Gehaltsvergleichsseite des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes der Hans-Böckler-Stiftung WSI. Er und seine KollegInnen haben die Angaben von rund 60.000 Beschäftigten ausgewertet und dabei noch andere Unterschiede festgestellt. Denn mit mehr Beschäftigten in Tarifbindung im Westen der Republik gibt es auch beim Urlaubsgeld ein West-Ost-Gefälle.
Weil halt Tarifbindung und Urlaubsgeld eng miteinander zusammenhängt, sind auch die Zahlen für Westdeutschland ein bisschen besser. Da haben wir die Hälfte ungefähr, die Urlaubsgeld bekommen, und im Osten ungefähr ein Drittel mit Urlaubsgeldanspruch.
Auch Frauen sind beim Urlaubsgeld gegenüber Männern benachteiligt. So arbeitet die Hälfte aller Männer in Betrieben, die Urlaubsgeld bezahlen. Bei Frauen ist das nur in 41% der Fälle so. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen häufiger in Teilzeit- und niedriger bezahlten Berufen arbeiten. So hängt die Chance auf Urlaubsgeld der Studie zufolge denn auch stark von der Höhe des Einkommens ab. Nur 38% der Beschäftigten mit weniger als 2000 Euro monatlichem Bruttolohn haben Chance auf Urlaubsgeld. In den Gehaltsklassen darüber steigt die Wahrscheinlichkeit in Richtung 50%. Und das hängt wiederum eng mit der Tarifbindung zusammen, weil im Niedriglohnsektor seltener tariflich bezahlt wird. Schmerzlich ist das vor allem in Zeiten wie diesen mit hoher Inflation, wo Urlaubsgeld als Sonderzahlung für Entlastung sorgen kann. Malte Lübker vom WSI.
Also das ist so eine Schieflage beim Urlaubsgeld, die bezeichnend ist dafür, dass wir halt in Deutschland einen Niedriglohnsektor haben, wo keine Tarifverträge gelten, wo der Mindestlohn wirkt. Das ist jetzt besser geworden. Aber Urlaubsgeld kommt halt häufig nur mit Tarifvertrag. Und deswegen haben wir leider in den unteren Einkommensgruppen weniger Menschen mit Urlaubsgeld, obwohl die es natürlich besonders gut gebrauchen könnten.
Allerdings greife bei der Bewertung von Löhnen und Gehältern der Blick nur auf das Urlaubsgeld zu kurz, meint Enzo Weber. Er ist leitender Arbeitsmarktforscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, IAB.
Also ob ich jetzt Geld bekomme, das Urlaubsgeld heißt oder Weihnachtsgeld heißt oder Lohn heißt, das spielt eigentlich keine Rolle. Von daher kann man davon ausgehen, wenn es kein Urlaubsgeld gibt, dass sich dann entsprechend in einem wettbewerblichen Arbeitsmarkt der Lohn auch ein Stück nach oben anpasst. Deswegen Urlaubsgeld ist eigentlich am Ende nur ein Name. Es kommt auf die Gesamtleistung an.
Dennoch ist ein Trend der vergangenen Jahre unverkennbar. Jobs im Rahmen ausgehandelter Tarifverträge sind seit Beginn der 90er Jahre stark rückläufig. Lag der Anteil vor gut 30 Jahren noch bei rund 80%, ist er heute auf weniger als 50% gefallen.
Soweit Micha Erhardt. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau und damit zu den Forderungen der Lokführergewerkschaft GDL.
Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder notiert, dass GDL-Chef Weselski die Deutsche Bahn schon häufig ins Schwitzen gebracht habe. Jetzt ist dem Boss der Bahngewerkschaft ein neuer Streich gelungen. So verlangt die GDL eine Senkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter sowie einen steuerfreien Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Viel entscheidender ist aber, dass die GDL ihre Lokführer auffordert, bei der Bahn zu kündigen und für 500 Euro Anteile an einer neu gegründeten Genossenschaft zu kaufen. Das Manöver ist riskant. Gelingt es aber, möglichst viele Lokführer zur Kündigung zu bewegen, könnte Gewerkschaftsboss Weselski ein echter Coup geglückt und der Bahn großer Schaden zugefügt worden sein. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth konstatiert, Weselski denkt voraus, indem er die Eisenbahnerberufe mit entlastenden Maßnahmen attraktiver machen will. Für den Arbeitgeber könnte ein Abschluss mit der GDL vergleichsweise noch teurer werden als mit der EVG. Zudem haben Arbeitszeitforderungen einen hohen emotionalen Faktor. Es dürfte in diesem Jahr noch heftige Streiks geben, spätestens wenn zum 1. November für die GDL die Friedenspflicht ausläuft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die geringere Investition in europäische Start-ups. Die Zahlen klingen dramatisch. Statt 106 Milliarden Dollar in 2021 fließen dieses Jahr ersten Prognosen zufolge nur 51 Milliarden Dollar. Aber mal ehrlich, braucht noch jemand den 5. Lieferdienst oder den 11. Online-Modehändler? Qualität statt Quantität ist gefragt. Selbstverständlich braucht Europa immer noch mehr privates Kapital, um zu den Vereinigten Staaten aufzuschließen. Aber eine Fokussierung des vorhandenen Kapitals auf weniger, aber sinnvollere Geschäftsideen kann nicht schaden. Unternehmen sollen Inhalte, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, ab sofort kennzeichnen. So will die EU-Kommission verhindern, dass sich sogenannte Deepfakes im Internet verbreiten. Das Handelsblatt schreibt dazu. Es gibt zwar relativ wenige bahnbrechende Algorithmen aus Europa, dafür bald umso mehr Paragraphen. Gerade wird der AI Act verhandelt, mit dem riskante KI-Anwendungen verboten werden können. Nun will die EU auch noch ein Label für KI-generierte Inhalte einführen. Während andere entwickeln, denkt Europa vor allem an Regulierung. Das ist schlecht. Denn es nährt den Eindruck in der Bevölkerung, der technische Fortschritt sei in erster Linie etwas Bedrohliches. Europa begibt sich in eine Abwehrhaltung. Dabei wäre Angriff so wichtig.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Zum Prozess nach den Silvesterkrawallen in Berlin dann gleich mehr. In Deutschland heute ja nach den Nachrichten dann mit Ute Reckers am Mikrofon. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.